Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr weltweit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pulsetoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 8. August 2021, gleich dem 17. Mordad, 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran reagiert auf G7-Erklärung. Irans neuer Präsident setzt Ultimatum zur Fertigstellung des Anti-Corona-Plans. Und Revolutionsgarden. Es gibt genug Kapazitäten für den Zusammenbruch des zionistischen Regimes. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran reagiert auf G7-Erklärung. Teheran hat die jüngste Erklärung der G7-Staaten zurückgewiesen, in der Iran beschuldigt wird, hinter dem angeblichen Anschlag auf den Öltanker MN Mercer Street im Indischen Ozean zu stehen. Die Außenminister der G7-Staaten verurteilten in einer am Freitag abgegebenen Erklärung den Vorfall, bei dem vor etwa einer Woche der rumänische Kapitän und ein britisches Besatzungsmitglied getötet worden waren. In einer Stellungnahme des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran hieß es dazu: Das Ziel solcher unbegründeten Szenarien, hinter denen das zionistische Regime steht, ist es, die politische Atmosphäre in der Region zu stören. Wir verurteilen aufs Schärfste die unbegründete Erklärung der G7-Außenminister und des Hohen Vertreters der Europäischen Union, die grundlose Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran erhoben hat, sagte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh am Samstag. Sämtliche verfügbare Beweise deuteten klar auf Iran, hieß es in einer Erklärung der G7-Außenminister. Die Attacke sei gezielt und vorsätzlich erfolgt und ein klarer Verstoß gegen internationales Recht. Tatsächlich, sagte Khatibzadeh, seien solche Verschwörungen, die das israelische Regime zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeheckt habe, für Experten und Kenner der Geschichte dieser Region nicht neu. Die Islamische Republik Iran setzt sich uneingeschränkt für die Gewährleistung der Sicherheit der strategischen Gewässer des Persischen Golfs und der Straße von Hormuz ein und betrachtet sie als Teil ihrer eigenen Sicherheit und ist weiterhin bereit, mit den Ländern der Region bei der Schaffung einer nachhaltigen kollektiven Sicherheit in der Region zusammenzuarbeiten, fügte er hinzu. Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran warnte: Falls solche Abenteuerspielchen die Sicherheit des Landes gefährden sollten, werde man konsequent reagieren. Irans neuer Präsident setzt Ultimatum zur Fertigstellung des Anti-Corona-Plans. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus hat der neue Präsident der Islamischen Republik Iran ein Ultimatum zur Fertigstellung des sogenannten Anti-Corona-Plans gesetzt. Am Samstag sagte der Präsident Irans, Sayed Ebrahim Raisi, bei einer Sitzung des nationalen Anti-Corona-Stabs in Teheran: Die Arbeit der Exekutivbeamten des Landes besteht nicht nur darin, Empfehlungen auszusprechen, sondern eine angemessene Exekutivgarantie muss auch bei den getroffenen Entscheidungen berücksichtigt werden. Es sei notwendig, geeignete Mechanismen zur Mobilisierung freiwilliger Kräfte und populärer Institutionen zu entwickeln, fügte Raisi hinzu. Dabei forderte der neue Präsident der Islamischen Republik Iran Medizinfakultäten und Provinzgouverneure des Landes auf, ihre 18-monatigen Erfahrungen im Kampf gegen das Coronavirus und den anstehenden Hindernissen sowie ihre einschlägigen Vorschläge möglichst bald an das Gesundheitsministerium zu schicken. Raisi betonte, dass die Mechanismen zur Unterstützung der von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen darin bestehen werden, das medizinische Personal angemessen zu unterstützen und die Beteiligung der Menschen und Nichtregierungsorganisationen in verschiedenen Sektoren zu erhöhen. Wir unterstützen zwar die heimische Produktion von Impfstoffen, werden aber keine Maßnahmen zum Import von Impfstoffen aus dem Ausland aufgeben, sagte Raisi. Revolutionsgarden. Es gibt genug Kapazitäten für den Zusammenbruch des zionistischen Regimes. Die Kapazität für den Zusammenbruch des zionistischen Regimes sei nach Meinung des Oberkommandeurs der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran vorhanden und es genüge, wenn sich das Regime nur einen Fehler erlaube. Generalmajor Hossein Salami, Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, traf sich am Samstag mit Scheich Naim Qassem, dem stellvertretenden Generalsekretär der Hezbollah im Libanon, und lobte die Intelligenz und Autorität des islamischen Widerstands im Libanon und erklärte, die Hezbollah sei eine ehrenvolle Macht und ein Garant für die Sicherheit der Menschen dieses Landes. Die Hezbollah im Libanon sei auf dem Dschihadfeld geboren und aufgewachsen. Deshalb verstehe der zionistische Feind den Umfang und die Tiefe ihrer Macht sehr gut, sagte der Zwei-Sterne-General Salami. Wir erlebten eine Machtausweisung in der Widerstandsachse und zugleich einen Niedergang des Widerstandsfeindes, hieß es. General Salami sagte auch, der jüngste epische Schritt der libanesischen Hezbollah, die zionistische Armee zu stoppen, habe dem neuen Premierminister des falschen Regimes gezeigt, dass die Machtverhältnisse woanders bestimmt werden. Die Zionisten hätten es gut verstanden, dass sie, wenn der Motor der Hezbollah eingeschaltet werde, definitiv aus den besetzten Gebieten fliehen müssten. Denn wenn sich die neue Hezbollah-Figur in der militärischen Dimension, die die Macht des Krieges auf Erden ist, in Bewegung setze, werde der Fluchtdomino-Effekt eintreten, stellte der Oberkommandeur der iranischen Revolutionsgarden fest. Scheich Naim Qassem dankte dabei dem iranischen Volk, insbesondere der iranischen Revolutionsgarden, für die Unterstützung des islamischen Widerstands im Libanon und sagte: Die Hezbollah und das libanesische Volk verdanken ihre Errungenschaften und Erfolge der Unterstützung der Islamischen Republik sowie den Opfern und Märtyrern des Widerstandes, insbesondere Märtyrer Qassem Soleimani, dem Kommandeur der Al-Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran. Scheich Naim Qassem fügte hinzu: Trotz einiger Probleme und der Versuche der Feinde, durch Sanktionen Druck auf den Libanon auszuüben und die Sicherheit seiner Bevölkerung zu untergraben, konnten wir unsere Position und unsere Umwelt schützen. Irans Vertreter bei internationalen Organisationen betont die vollständige Zerstörung von Atomwaffen. Um eine sichere Welt zu schaffen, müssen alle Atomwaffen vollständig zerstört werden, twitterte Irans Botschafter und ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien zum Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. In seinem Tweet schrieb Qasem Gharibabadi, Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen: Am 6. August jährten sich zum 76. Mal die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, bei denen bis zu 226.000 Zivilisten getötet wurden. Dies sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord gewesen, schrieb Gradibowrodi weiter. Die Vereinigten Staaten, das erste Land, das Atomwaffen einsetzte, baut weiterhin sein Atomarsenal aus und droht anderen damit, sie einzusetzen, heißt es in dem Tweet. Gradibowrodi fügte hinzu, um eine sichere Welt zu schaffen, müssen alle Atomwaffen vollständig zerstört werden. Die Atombombe ist die stärkste und gefährlichste Waffe, die jemals entwickelt wurde. Die Vereinigten Staaten setzten die Atombombe vor 76 Jahren zum ersten Mal gegen die Menschheit ein und töteten bei 2 Atombombenabwürfen in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki mindestens 210.000 Menschen. Danach hat es niemand mehr gewagt, Atombomben einzusetzen. Und doch gibt es im Jahr 2021 weltweit noch rund 13.400 Atomwaffen. Algerischer Außenminister: Beharren auf israelischer Mitgliedschaft wird Afrikanische Union auflösen. Der algerische Außenminister Ramtane Lamamra hat den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union dafür gerügt, dass er seine Entscheidung im vergangenen Monat verteidigt hat, Israel einen Beobachterstatus im afrikanischen Block zu gewähren, und sagte, das Beharren auf der Maßnahme werde schließlich zur Auflösung der regionalen Organisation führen. Moussa Faki Mohammed versuchte, sich angesichts wachsender Verurteilungen über den Schritt zu verteidigen. Er ist sich der Konsequenzen der Entscheidung nicht bewusst, sagte Lamamra am Samstag in einem Interview mit der algerischen Tageszeitung Al-Fajr. Er sagte, Fakis Kommentare würden Südafrika, Tunesien, Eritrea, Senegal, Tansania, Niger, Komoren, Gabun, Nigeria, Simbabwe, Liberia, Mali und die Seychellen nicht davon abhalten, Israel aus der 55-köpfigen Afrikanischen Union auszuschließen. Am Freitag verteidigte Faki den Schritt, Israel als Beobachtermitglied der Afrikanischen Union aufzunehmen, und sagte, er habe die Entscheidung auf der Grundlage der Anerkennung des Regimes und der Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen zu mehreren AU-Mitgliedstaaten getroffen. Laut einem Bericht der Londoner Online-Zeitung Ray al-Yaum hat Algerien offiziell damit begonnen, eine Gruppe afrikanischer Länder zu bilden, die sich gegen die Mitgliedschaft Tel Avivs in der Afrikanischen Union aussprechen, um die Prinzipien der Union zu wahren und Palästina zu unterstützen. Lamamra hat betont, dass ein Land dem Schritt der Afrikanischen Union, AU, der ohne Rücksprache mit ihren Mitgliedstaaten beschlossen wurde, nicht tatenlos zusehen werde. Am 22. Juli erlangte Israel nach fast 20 Jahren Lobbyarbeit den Beobachterstatus bei der AU. Israel hatte zuvor einen Beobachterstatus in der Vorgängerorganisation für afrikanische Einheit bis 2002, als die Organisation aufgelöst und durch die AU ersetzt wurde. Eine pro-palästinensische Sprache wird typischerweise in Erklärungen verwendet, die auf den jährlichen Gipfeltreffen der AU abgegeben werden. Palästina hat bereits einen Beobachterstatus bei der Afrikanischen Union. Namibia schloss sich am 29. Juli Südafrika und mehreren zivilgesellschaftlichen Gruppen auf dem Kontinent an, um die Entscheidung der Kommission der Afrikanischen Union abzulehnen, Israel einen Beobachterstatus in der Regionalorganisation zu gewähren. Die Gewährung des Beobachterstatus einer Besatzungsmacht widerspricht den Grundsätzen und Zielen der Gründungsakte der Afrikanischen Union, sagte Penda Nanda, Exekutivdirektorin des namibischen Ministeriums für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, in einer Erklärung. Nanda sagte, es sei falsch, Israel einen Beobachterstatus zu gewähren, insbesondere in einer Zeit, in der das Regime seine Unterdrückungsaktionen unter völliger Verletzung des Völkerrechts und der Missachtung der Menschenrechte des palästinensischen Volkes verstärkt. Biden ordnet Angriff auf Taliban-Stellungen in Afghanistan an. Nach der Einnahme der Provinzhauptstadt Jawzan im Norden und Nimruz im Westen Afghanistans durch die Taliban hat der US-Präsident dem US-Militär befohlen, Taliban-Stellungen mit B-52-Bombern anzugreifen. Die Vereinigten Staaten hätten B-52-Bomber und C-130-Kampfflugzeuge nach Afghanistan geschickt, um die Taliban daran zu hindern, bis in die drei wichtigsten Städte Afghanistans vorzudringen, berichtete Times am Samstag. Dem Bericht zufolge fliegen B-52-Bomber von der Qatar Airbase nach Afghanistan und zielen auf Kandahar, Herat und Lashkargah in der Provinz Helmand. Afghanische Soldaten und Taliban-Kämpfer haben sich schwere Kämpfe im Zentrum der nördlichen Provinzhauptstadt Kunduz geliefert. In verschiedenen Teilen der Stadt finden heftige Kämpfe in den Straßen statt, sagte Amruddin Bali, ein Mitglied des Provinzrats der AFP. Am Freitag war die kleine Provinzhauptstadt Saranj in Nimruz an der iranischen Grenze praktisch kampflos an die Taliban gefallen. Gestern folgte die Stadt Shibarghan in Jozjan im Norden, die der Machtsitz des ehemaligen Vizepräsidenten Abdulrashid Dostum, eine führende Anti-Taliban-Figur, war. Mit dem Vormarsch der Taliban schätzt das Pentagon, dass die Gruppe jetzt die Hälfte der 419 Regionen Afghanistans kontrolliert. Frankreich und Italien von Massenprotesten gegen neue Covid-Beschränkungen erfasst. Demonstranten haben in Frankreich und Italien Straßenkundgebungen gegen Covid-Beschränkungen veranstaltet, die ihrer Meinung nach ihre bürgerlichen Freiheiten verletzen. Hunderttausende französische Demonstranten gingen am Samstag gegen die von der Regierung ausgestellten Gesundheitsausweise und vorgeschriebenen Impfungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen auf die Straße. Etwa 17.000 Menschen demonstrierten in Paris, während in Nizza zwischen 10.000 und 20.000 Menschen demonstrierten. Beide Demonstrationen verliefen trotz der Teilnahme von Mitgliedern der Gelbwestenbewegung an den Kundgebungen friedlich. In Frankreichs drittgrößter Stadt Lyon kam es zu Schlägereien zwischen Polizei und Demonstranten. Das französische Innenministerium schätzte, dass am vierten Wochenende der Proteste gegen die neuen Covid-Regeln landesweit 237.000 Menschen erschienen. Regierungsverantwortliche bestehen darauf, dass die neuen Beschränkungen erforderlich sind, um die Covid-Pandemie einzudämmen, die erneut zugenommen hat, da neue, hoch ansteckende, mutierte Varianten des Coronavirus aufgetaucht sind. Frankreich befindet sich derzeit in der vierten Coronavirus-Welle. Mehr als 55% der französischen Bevölkerung sind vollständig geimpft. Personen, die an Indoor-Veranstaltungen teilnehmen wollten, mussten bereits einen Gesundheitsausweis vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie geimpft sind. Am Montag wird es auch für diejenigen benötigt, die Bars und Restaurants besuchen möchten, oder für diejenigen, die mit Fernzügen oder Flugzeugen reisen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26, Mashhad 29, Isfahan 28, Shiraz 29 und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Meine Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Die Füße in Ketten mit Freundin ist besser als mit Fremden in einem Garten zu sein. Das schrieb der berühmte iranische Dichter Sadi in seinem Werk Rosengarten zu Persisch Golestan. Was meinen Sie, liebe Hörerfreunde, zu dieser Aussage? Passt es auch auf uns und unsere Hörerfreunde? Auf den ersten Blick ist es vielleicht einleuchtend, aber wenn wir es, wie gesagt, auf uns und unsere Hörer beziehen wollen, könnte man es doch anders sehen. Bei uns und unseren Hörerfreunden ist das Medium, die Kurzwelle oder andere Übertragungstechniken. Und wenn wir es auch begrüßen, mit langjährigen Hörerfreunden eng zusammen zu sein. So heißen wir aber auch gerne neue Hörerfreunde in unsere Runde willkommen. Gleich ob alte Freunde oder Fremde, alle sind in unserem Kurzwellengarten herzlich willkommen und zusammen ketten wollen wir darin niemanden. Jede und jeder ist frei, sich an den Blumen in diesem Garten zu erfreuen und an den Blumen, die ihm weniger gefallen, vorbeizugehen. Heute haben wir die Freude, unsere Hörerpostsendung mit einem neuen Hörer in unserem Kurzwellengarten zu begrüßen. Aus der Nähe von Florenz in der Toskana kam eine Mail von einem Herrn Alberto. Er schrieb allerdings in Englisch und schickte uns auch einen Mitschnitt eines Teils unseres Programms vom 3. August, das er mit seinem SDR Play RSP-1A 40 Kilometer südlich von Florenz in Feline in Cisa Valdarno, also im Arno-Tal, aufgenommen hat. Und für die Empfangsqualität gab er sogar Simpo 5, was der Mitschnitt auch weitgehend bestätigt. Denn unserer Meinung nach waren doch noch etliche Störgeräusche dabei, die trotz der klar aufgenommenen Stimme unserer Kollegin einiges Gesagte unverständlich machten. Herr Alberto schrieb dann noch: Bitte senden Sie mir Ihre Papier-QSL-Karte oder Ihren Papierbestätigungsbrief per Post zu. Für mich wäre es eine große Freude. Danke im Voraus und beste Grüße. Dieser Bitte wollen wir möglichst bald nachkommen. Zunächst dachten wir, dass der Empfangsbericht, der vor ein paar Tagen bei unserem Kollegen in Berlin eingetroffen ist, auch von einem neuen Hörerfreund stammt. Aber dann mussten wir feststellen, dass dieser Hörer auch schon im April letzten Jahres einen Empfangsbericht an uns geschickt hat. Wenn er jetzt schreibt, dass er bisher nur eine QSL-Bestätigung aus Teheran bekommen hat, dann liegt das an der Corona-Pandemie, die es bisher neben personellen Problemen nicht zugelassen hat, dass wir neue QSL-Karten verschicken. Heute bedanken wir uns bei Herrn Janke aus Jena nun für seinen zweiten Empfangsbericht, und zwar vom 27. Juli, und die schöne Ansichtskarte einer Stadt. Zum Empfangsbericht schrieb er: Selbst mit dem kleinen Texon PL660er und Teleskopantenne hatte ich hier in Jena einen ausgezeichneten Empfang. Bei Ihrem Programm interessiert mich vor allem Ihre Sicht der Weltpolitik und der Auswirkungen im Mittleren Osten im Vergleich zu den einseitigen Nachrichten, die ich hier in Mitteleuropa präsentiert bekomme. Ich bin froh, über die Kurzwelle auch Nachrichten direkt aus Ihrer Region hören zu können. Und über vieles erfährt man hier ja auch gar nichts. Auch für die kulturellen Beiträge, wie heute über das Dorf Kerndewon, bin ich Ihnen dankbar. Bitte schicken Sie mir eine QSL-Karte. Bisher besitze ich nur eine einzige QSL aus dem Iran über eine Sendung vom 18. Mai 1975. Eine Kopie lege ich Ihnen bei. Viele Grüße von Ihrem Hörer, Rainer Jantke aus Jena. Besten Dank sagen wir Herrn Jantke, der uns diesmal auch eine Kopie seiner QSL-Bescheinigung für einen Empfangsbericht vom 18. Mai 1975 mitschickte. Auf der QSL ist ein Bild der Sendestation Mahabad in der nordwestiranischen Provinz West-Aserbaidschan von 1971 zu sehen. Letzte Woche haben wir ja unsere Hörerpostsendung mit einer Mail, die uns Volker Schmidt aus Neubrandenburg geschickt hatte, begonnen. In dieser Mail gab es einige für uns zu erklärende Umstände, was wir wiederum per Mail getan haben. Daraufhin antwortete uns Volker Schmidt wiederum folgendermaßen: Herzlichen Dank für Ihre sehr freundliche, ausführliche und erklärende Mail. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ihre heutige gültige Postanschrift habe ich gleich in meine Internetseite übernommen, Sehbild unten. Ich habe nur noch die Form Großbuchstaben von Stadt und Land der hier für internationale Post vorgeschriebenen Schreibweise angepasst. Die Landeskenner als Abkürzung wurden auch abgeschafft. Dafür muss der volle Landesname in Großbuchstaben geschrieben werden. Das war für mich bis vor 14 Tagen auch neu, als ich tatsächlich wieder einmal einen echten Papierbrief ins Ausland schicken wollte. Das Nicht-mehr-Ernst-Nehmen war nicht auf Sie als deutscher Dienst bezogen, sondern auf die Entscheidungsträger bzw. Funktionäre bei IRIB und Pastoday. Ihre Funktionäre haben aber anscheinend die Bedeutung der Kurzwellensendungen doch nicht ganz aus den Augen verloren und senden über Sir John weiter, wenn auch eingeschränkt. Darüber freuen wir Hörer uns sehr und hoffen, dass es noch lange oder immer so bleibt. Ihre Sendungen sind sehr wichtig, weil sie einige der wenigen Sender sind, die nicht die völlig einseitigen Meinungen und Interessen der global agierenden Milliardäre, Oligarchen vertreten und propagieren. Das hat dann nichts mehr mit Demokratie oder Menschenrechte zu tun, die immer scheinheilig vorgeschoben werden. Weiter schreibt Herr Schmidt: Leider haben viele Länder den Kurzwellendienst stark eingeschränkt oder ganz eingestellt und jedes Mal wurde als Begründung auch Kostengründe angegeben. Das ist leider kein stichhaltiges Argument, denn in Wirklichkeit liegen die Kosten weit unterhalb der Kosten für digitale Übertragungswege, Satellit und Internet. Aber das nur nebenbei. Was Sie über die Wellen schreiben, macht mich sehr traurig und ich hoffe, dass man nicht erst bei der tausendsten Welle die Realität erkennt. Herzliche Sommergrüße und bleiben Sie alle gesund, Ihr Hörer Volker Schmidt. Auch für diese Mail und alle freundlichen Zeilen bedanken wir uns bei Herrn Schmidt und freuen uns sehr, wieder mehr mit diesem langjährigen Hörerfreund in Kontakt zu stehen. Genau wie Herr Janke betont auch Herr Schmidt die Bedeutung unserer Sendungen für eine objektivere Einschätzung der Weltpolitik, insbesondere auch in unserer Region. Wir danken diesen und anderen Hörern für ihre immer wieder geäußerte Wertschätzung unserer Arbeit. Nun kommt unsere Hörerfreundin Martina Pohl aus Überlingen zu Wort, die auch einen guten Vorschlag machte. So schrieb sie in ihrer Mail vom 1. August: Liebes Team in Teheran, seit neuestem dürfen sich drei deutsche Kurstädte zum UNESCO-Welterbe zählen. Es sind Baden-Baden, Bad Kissingen und Bad Ems. Außerdem traf das zuständige Komitee auf seiner Tagung in der chinesischen Stadt Fuzhou die Entscheidung, dass auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt den Welterbetitel erhält. 1899 hatte Großherzog Ernst Ludwig die Künstlerkolonie ins Leben gerufen. Ebenso wurden in Tschechien die Kurbäder Franzensbad, Marienbad und Karlsbad in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Auch in Ihrem Land darf man sich über eine weitere Welterbeauszeichnung freuen. Gemeint ist die transiranische Eisenbahn. Diese Zugfahrt wäre sicherlich aufregend, abenteuerlich und etwas ganz Besonderes. Wahrscheinlich ist die Fahrt noch bezahlbar. Diesen Zug könnte ich mir auch als Motiv für eine QSL-Karte vorstellen. In der SWR-Mediathek Eisenbahnromantik geht es in der Folge 910 für 30 Minuten auf Entdeckungstour mit der transiranischen Eisenbahn. Dass der Welterbetitel einer Kultur- und Naturstätte wieder aberkannt wird, kommt recht selten vor. Entzogen wurde dieser dem Dresdner Elbtal, ebenso wie der Hafenstadt Liverpool und dem Wildschutzgebiet im Oman. Herzliche Grüße und weiterhin Gesundheit wünscht von Herzen Martina. Vielen Dank, liebe Frau Martina, für Ihre Mail und die beiden Empfangsberichte. Nach unserem heutigen Musiktitel gehen wir dann noch weiter auf Ihre Mail ein. Zunächst singt nun Homayoun Shajarian das Lied »Ein Atemzug deiner Sehnsucht« für Sie. Wir wünschen gute Unterhaltung. Bevor wir nun weiter auf die Mail von Frau Pohl eingehen, möchten wir noch zwei Geburtstagskindern der letzten Woche gratulieren. Es sind Bernd Reger aus Saarbrücken und Bernhard Klinke aus Braunschweig. Ihnen gratulieren wir auch im Namen von UM Bernd Seiser herzlich und wünschen alles Gute für Gesundheit und Wohlergehen. Nun kommen wir zur Mail von Martina Pohl zurück. Wie unsere liebe Hörerfreundin aus Überlingen schrieb, wurde in diesem Jahr nun die transiranische Eisenbahn auf die UNESCO-Kulturerbe-Liste gesetzt, wodurch Iran nun 25 Denkmäler in dieser bedeutenden Liste hat und weltweit an 10. Stelle steht. An erster Stelle steht übrigens Italien mit 58 Denkmälern und Deutschland steht nach China an dritter Stelle mit 51 bei der UNESCO eingetragenen Denkmälern. Insgesamt wurden aktuellen UNESCO-Angaben zufolge bisher 1154 Denkmäler offiziell registriert, davon 897 Kulturdenkmäler und 218 Naturstätten. Iran ist 1975 der Welterbekonvention beigetreten und 1979 wurde die erste Welterbestätte in die Liste aufgenommen. Und zwar war das die Ruinenstadt Chogasambil in der westiranischen Provinz Khuzestan. In dieser Provinz befindet sich auch der Staat der nun zum Weltkulturerbe erhobenen transiranischen Eisenbahn, die vom Persischen Golf bis zum Kaspischen Meer bzw. umgekehrt führt. Diese erste große inneriranische Eisenbahnstrecke in Iran wurde ja bekanntlich auch mit deutscher Hilfe aufgebaut und 1938 in Betrieb genommen. In einem Artikel zur UNESCO-Welterbe-Ernennung heißt es, mit ihren 360 Brücken und 224 Tunneln überquert sie zwei Gebirgszüge sowie Flüsse, Hochland, Wälder und Ebenen über 1394 Kilometer und 4 Klimazonen hinweg. Im Gegensatz zu den meisten frühen Eisenbahnprojekten wurde ihr Bau durch nationale Steuern finanziert, um ausländische Investitionen und Kontrolle zu vermeiden. Ihre Fertigstellung war ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Landes und zur Verbindung von Zentralasien mit Westasien. In einer unserer Nachrichten vom 26. Juli heißt es dazu noch: Die Bahnstrecke wurde von der iranischen Regierung und 43 internationalen Bauunternehmen entworfen. Die Bauarbeiten begannen 1927 und 1938 wurde die Bahnstrecke fertiggestellt. Ihre Fertigstellung war ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Landes und zur Verbindung von Zentralasien mit Westasien. Die erste iranische Eisenbahnstrecke wurde 1848 unter der Herrschaft der Qajaren gebaut. Sie verband Rasht in Nordiran mit dem Hafen Pir Bazar und Anzali. Die Überreste dieser Eisenbahnstrecke sind immer noch zu sehen. Wie wir von Frau Pohl wissen, strahlt das SWR-Fernsehen einen 2017 produzierten 30-minütigen Film über eine Fahrt mit der transiranischen Eisenbahn in seiner Reihe Bahnromantik aus. Die Folge 910, Bahnabenteuer Iran, soll ein weiteres Mal am 13. August um 14.40 Uhr ausgestrahlt werden. Vielen Dank nochmal, Frau Pohl, für die Anregung, die transiranische Eisenbahn als QSL-Thema zu nehmen. Vielleicht ist es ja machbar. Da wir nun schon beim Thema Eisenbahn sind, wollen wir auch noch auf die Frage unseres Hörers Ralf Ladusch eingehen. Er schrieb: Als Eisenbahner interessieren mich natürlich auch Themen zur Situation der Eisenbahn im Iran. Dazu wäre zu sagen, dass das Bahnfahren in Iran in den letzten Jahren stark an Interesse gewonnen hat und dementsprechend der Ausbau des iranischen Bahnnetzes kontinuierlich weitergeht, da die angebotenen Strecken und Züge immer noch nicht der Nachfrage entsprechen. Zu den beliebtesten und meistgenutzten Bahnstrecken gehört die Verbindung Teheran-Maschad. Etwa 40% der Bahnreisenden in Iran nutzen diese Strecke, die für die Pilger in die heilige Stadt Maschad große Bedeutung hat. Derzeit umfasst das iranische Schienennetz rund 13.437 Kilometer und es soll bis 2025 auf 25.000 Kilometer ausgebaut werden. Auch die wirtschaftliche Nutzung der Eisenbahnstrecken gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nach einer kurzen Musik lesen wir aus einer unserer Nachrichten von Dezember 2020 vor. In unserer Nachricht heißt es unter anderem, die erste Lieferung iranischer Exportgüter ist über die lang erwartete Khar-Herat-Eisenbahn in Afghanistan eingetroffen, die in den kommenden Tagen offiziell eingeweiht werden soll. Laut Jilani Farhad, dem Sprecher des Gouverneurs von Herat, wurde die Zementlieferung per Bahn von Iran zum afghanischen Herat gebracht. Dies sei eine Testfahrt gewesen. Der afghanische Sprecher sagte, dass diese Eisenbahnstrecke, die in weniger als 10 Tagen von hochrangigen Staatsmännern beider Länder eröffnet werden soll, Afghanistan über Iran mit asiatischen und europäischen Ländern verbinden werde. Afghanistan hat fast keine funktionierenden Eisenbahnen. Der afghanische Abschnitt der in Zusammenarbeit mit Iran gebauten Khar-Herat-Eisenbahn umfasst 114 Kilometer Gleise und wird ein neues Kapitel im inländischen Güter- und Personenverkehr aufschlagen. Damit werden die Kosten für den Warenverkehr in der Region auf einen Bruchteil der Kosten im Straßenverkehr gesenkt. Die Eisenbahnstrecke, die sich bis nach Chabahar im Südosten Irans erstreckt, wird die afghanische Wirtschaft ankurbeln. Mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie und der Möglichkeit, Güter mit dem Zug zwischen Iran und Afghanistan zu transportieren, wurden einfachere Bedingungen für den Warentransport geschaffen. Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung positiv auf den Handel zwischen den beiden Ländern auswirken wird, sagte der Chef der gemeinsamen Handelskammer Iran-Afghanistan, Hossein Salimi. Laut Salimi werden die iranischen Exporte nach Afghanistan bis zum Ende des laufenden persischen Jahres im März 2021 auf 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Binnenländer haben immer versucht, Zugang zu offener See zu erhalten und auch die Nachbarn Afghanistans wie Usbekistan und Tadschikistan haben Interesse an einer Verbindung mit der Eisenbahnlinie Khar-Herat bekundet, um Ladungen zu und von den iranischen Häfen am Persischen Golf zu transportieren. Iran und Afghanistan teilen historische und kulturelle Beziehungen und Iran hat Millionen afghanische Flüchtlinge und Einwanderer aufgenommen, die vor dem sowjetisch-afghanischen Krieg, dem darauffolgenden Bürgerkrieg und dem US-Krieg in Afghanistan geflohen sind. Die Islamische Republik Iran hat auch Millionen Dollar für Entwicklungs- und Wiederaufbauprojekte in Afghanistan ausgegeben. In den letzten 8 Jahren wurden hunderte Kilometer Autobahn, Eisenbahn und Dämme gebaut, um die alten Handelswege der Seidenstraße zu erneuern. Für heute verabschieden wir uns wieder mit unserem traditionellen Khuda Hafiz, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es singt für Sie nun Nima Masiha das Lied Safar, Reise. Weiterhin gute Unterhaltung.
نخوندمت غزل شکن میونه آوار قفس نوشتمت به خط درد میونه سطر خواب رساندمت به شهر بغض سوار گریه های کشیدمت نفس نفس شمردمت به یک نگاه گذشتم از فلات آه خریدمت به یک گناه شبانم توهی تر از حباب سرگی سفر به هر کران گریه به دور راه شب خطر نوشتم از بلور، تو را سرودم از نفس، نخوندمت غزل شکن میونه آوار قفس، نوشتمت به خط درد میونه سطر خواب و نور، رساندمت به شهر بغض سوار گریه های
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.